Ja, liebe Leute, ich begrüße euch ganz orgiastisch. Da in meinen Lenden spüre ich diese Zuneigung zu euch und deshalb tanze ich hier auch aus den Hüften heraus zur Unterstützung meiner Worte diese, naja, diese Bewegung, ja? Kann ich mir heute vornehmen, weitläufiger zu vollziehen und meinen ganzen Körper einzusetzen, um euch ein unglaubliches, unerträumtes Podcast-Erlebnis zu verschaffen. Ja, liebe Leute, Mask up, niederes Volk, Pöbel, bitte einmal die Maske aufziehen, denn es wird wieder lustig heute. So mir Gott helfe, so mir der Gott des Humors beistehe und mich nicht über die Klippe des Zynismus springen lasse. Nun, schwierig in diesen zynischen Zeiten. Ja, wie ich da letztes Mal sagte, gerade da ist das Mikrofon ausgefallen, Herr Gott, wo ich über diesen Kapitalismus lästerte und genau sagte, was für verachtenswerte, bemitleidenswerte Länder diese mittel- und westeuropäischen Länder hier sind, in denen wir leben und in denen wir uns also zum Imperium der NATO, des freien Westens zählen. Ich grüße das Imperium, sage ich hier ganz unironisch, um auch zu symbolisieren, dass ich weiß, wem die Macht gehört, wem ich zu dienen habe. Ja, liebe NATO, auch ich bin eingeordnet und erkenne deine Souveränität an. Es ist jetzt halt dieser Gesamtzusammenhang des Imperiums, der am weitesten fortgeschrittensten industrialisierten kapitalistischen Länder, die sich hier verbünden, um ihren Wohlstand mit Militärgewalt brachial zu verteidigen gegen aufstrebende Mächte wie Libyen oder sonstiger hunderter weiterer Vorfälle, die es da über die letzten 100 Jahre gab, von amerikanischen Einmischungen im Ausland, wie ich da ausdrückte. Das war ja sehr beeindruckend, diese Hunderten. Ja. Auch wenn das jetzt nur auf dieser Liste basierte, die mir meine Freundin schickte, ja, was ist das? Geil. Dieses Bild dieser Welt basiert dann halt darauf, an diesem Tag, dass das auf Facebook gepostet wurde und sie mir das über WhatsApp schickt. Und da stehen diese Militärintervention. Ja, aber ist ja trotzdem Fakt. Und da ist eben dieses Gesamtbild der Welt, was man haben muss, was uns Marlon Kron sagt, wozu wir vielleicht gleich kommen können, dass man das Bewusstsein natürlich heute schon so zerfranst, zerklüftet ist durch Social Media und die sonstigen Zeitungsnachrichten und das ganze Leben unter der Knute der bürgerlichen Herrschaft. Auch ich, also schon so zerfranst, nicht mehr in der Lage, auch nur einen klaren Podcast aufzunehmen. Ich bin hier also vor diesem phallischen Objekt, dem Podcast-Mikrofon. Das wollte ich nur noch kurz sagen und hier auf das Eigentliche kommen. Ja, liebe Leute, also ich strebe den unendlichen Podcast an, den unbegreiflichen Podcast, der wirklich seinen Zuhörern so eine extremste Pamperung verschafft, dass sie einfach sich schon so orgiastisch gepampert fühlen einfach. Ja, das ist mein Ziel und ich glaube, ja, in den letzten Folgen bin ich da noch nicht angekommen, aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja die Natur jeglicher Arbeit, dass man da noch nicht fertig ist, dass ich euch hier auch noch was versprechen kann für die Zukunft. Ja, liebe Leute, das wird definitiv so passieren. Aber heute will ich nur noch mal kurz auf die Arbeit kommen. Ja, meinen Frust rauslassen, weil ich heute das Gefühl hatte, dazu enthirnt zu werden, wie es bei Marlon Kohn heißt und wie es also auf diese Form der Lohnsklaverei zutrifft. Ja, auch wenn ich da ja ganz gern hingehe, weiß, dass ich noch schlechter dran wäre, wenn ich gar nicht hingehen würde, nicht nur materiell, das Geld würde dann fehlen, sondern auch die Struktur in meinem Tag, was ich sonst ja nicht so hinkriege. Ja, heute habe ich sogar schon gepodcastet auf Spanisch. Zwei Podcasts an einem Tag, unglaublich. Aber diese Produktivität kriege ich auch nur hin, wenn ich schon so eine Struktur habe und da weiß, wann ich aufstehen muss und zur Arbeit gehen. Aber das ist ja normal. ist doch nicht schlimm. Jeder Mensch ist doch so ein Konstrukt, das sich nur da entlanghangeln kann an der Gesellschaft, da wie eine Kletterpflanze hochklettern kann, falls es so einen Staat gäbe, einen sozialistischen, der sich den brachialen Kapitalgezwängen entgegenstemmt, die so aus der Gesellschaft sich hoch verwurzeln, die verwurzelt sind durch die blanke Macht des Kapitals, das sich forterbt durch die Generation von einer Pflanze zur anderen und dann schon so eingewurzelt ist. Und dann ja, wird da halt so ein Staat, so ein Saftladen namens bürgerlicher Staat drüber gebaut und wird gesagt, ja siehste, ist doch alles bürokratisch geordnet. Hier hat jeder eine Nummer in unserer BRD, jeder seine Steueridentifikationsnummer. Du kannst dich also nicht beschweren. Du wärst hier nicht geachtet als freies Individuum. Ja? Gut, dieser Staat heute ist also sehr frei. Er lässt einfach den Unternehmen die Freiheit, damit sich das durchsetzt, was sowieso dem materiellen Zwang, der sowieso materiell schon besser gestellt ist durch sein Kapital, kann sich da frei durchsetzen, wenn es so einen durchlässigen Staat gibt. Ja genau, und ich kann da also mich nicht auf diesen Staat verlassen, aber muss dann trotzdem zur Arbeit. Der Mensch ist tatsächlich so nicht niederträchtig, nein, das nicht hinterlistig, aber er ist zumindest in seinem Verhalten, in seinen Neigungen und seinen geistigen und physiologischen Prozessen, die er bewusst steuert, sagen wir mal, da liegt eine gewisse Trägheit drin, immer am Alten festzuhalten, immer an den Sicherheiten, das, was uns die größte Lust auch verschafft, nach der Arbeit sich nur auf die Couch zu legen, dem einfachen Laster zu frönen, wo ich ganz klar sage, da kann ich mitfühlen mit jedem, der sich da auf der Couch einfach so fühlt, dass er da versumpft und so ein Lockdown deshalb was Schlimmes ist, wie man da, also allein daraus, aus dieser unguten Situation, dass jetzt das eigentlich, was ich sowieso schon am gernsten mache, dass das jetzt zur staatsbürgerlichen Pflicht erklärt wird, einfach daheim zu bleiben. Und ja, wie soll das gehen? Ich mache es ja ganz gern, aber dann wirklich den ganzen Tag. Aber egal, worauf ich hier hinaus wollte, diese Niedrigkeit des Menschen, der sich eben das immer wieder auch mal eingestehen will, so wie ich mir sagen will, was für eine tierische Substanz ich eigentlich habe. Diese sexuellen Organe waren deshalb auch im Spiel die letzten Male. Heute werde ich mich zurückhalten. Und meine schweinische Seite habe ich schon ausreichend auf Spanisch rausgelassen. Deshalb gibt es da auch ein bisschen Verstimmungen mit meiner Freundin, aber das werden wir klären. Jetzt ist es Zeit für die Theorie. Bleiben wir hier sauber, so wie es sich für einen Deutschen geziemt. Diese Sexualdinge sind dem Deutschen halt auch etwas unangenehm. Da müsste er ja wirklich seinen Körper einsetzen. Diese blanke Barriere zwischen Körper und Geist durchbrechen. Der Deutsche ist aber vielleicht lieber ein Geistesmensch und hat eine sehr hohe Vorstellung von sich als innerlichem Tier. Aber diese esoterischen Worte bringen uns hier nicht weiter in diesem Klassenkampf, den ich hier auch betreibe. Gegen die Klasse der Hörer? Nein, niemals würde ich gegen diese brave Klasse angehen. Nur sage ich vielleicht schon, dass ihr, liebe Hörer, euch ja auch zu Podcastern aufschwingen könnt und da an dieser herrschenden Klasse des Podcast-Universums teilhaben könnt. Ja, macht es doch einfach mal, probiert es doch aus. Und hier herrscht ihr. Das ist das Rule of the Speaker, right on, man. Ja, der spricht, hat einfach die Aufmerksamkeit, hat einfach das Kapital, die Zeit der Hörer auf seiner Seite. Und klar kann man sagen, die können ja immer wieder anhalten, können ja auf Stop drücken, aber das interessiert mich doch nicht, liebe Hörer. Als ob ich nicht euch schon gefangen genommen hätte durch meinen Duktus hier, durch mein Versprechen, immer gut für euch zu sorgen als ob ihr euch nicht schon längst sehnt nach jeder nächsten Folge. Was sage ich da schon? Also, ich wollte nur nochmal darauf zurückkommen, ja, dass die Arbeit so eine Enthirnung ist, weil da so schnell immer ein Problem, wie ich es in Folge 70 beschrieben habe, ja, irgendwas mit JavaScript. JavaScript, diese Sprache, die von Fefe sicher auch nicht viel sehr geschätzt wurde. Dessen blocke ich jetzt mal wieder Lars Fefe aus dem Alternativlos-Podcast, sehr zu empfehlen, dieser Podcast. Nun aber, JavaScript, also eine Sprache, die auch nur so zusammengezimmert ist, bei der es immer Probleme gibt und geben muss. Aber okay, ja, ich versuch's halt, aber ja, dann wird's halt ein bisschen bizarr, weil ich kann mich da nicht so konzentrieren, wenn da eine JavaScript-Aufgabe ansteht, wie heute war, was mit dem Layout-Laden. Layout-Laden, Layout-Speichern für irgendeine Seite. Dieses Layout, also, dass sich der User selber zusammenklicken kann. Okay, immer wenn es damit Probleme gibt, dann muss ich was bei JavaScript machen, dann wird's hässlich. Und da ist halt dieser Punkt, wo man so versumpft und ich mich dann immer wieder in Gedanken ertappe, wie ich abschweife zu diversen Weltkrisen oder Podcast-Plänen oder Erinnerungen an den Podcast. Oder ja, das ist das Problem. Dann lese ich lieber den Blog von Matthias Bröckers, der sehr interessant schreibt. Aber ja, dann ist man so abgelenkt, ist wieder eine Viertelstunde da nur am Lesen oder Schreiben. Ah, ich habe auch was für einen Podcast geschrieben. Moment hier mal. Aber ja, egal. Und das ist halt das, wofür man sich dann verachtet und sagt, ich bin nicht so produktiv, wie es dieser Firma geht. Sieht dieses Kapital, liebes Kapital, ich bin eigentlich dir unwert. Das sage ich hier ganz klar für die Softwareentwickler vor allem, die sich eben dem immer wieder ausgesetzt sehen, so einen Bug zu jagen, der einfach sich nicht erledigen lässt. Und da dringt die Zeit und die Bugs sind gar nicht eingeplant im Budget. Mein Gott, ja, die ganze Zeit ist man da nur dran und kommt gar nicht zu diesen Jira-Tasks, die man eigentlich assigned bekommen hat und also zugewiesen bekam und mal erledigen sollte. Wie dem auch sei, das ist doch egal, Leute. Ich musste hier nur kurz meinen Frust auf die Arbeit rauslassen, um hier ganz klar zu sagen, dass das Ziel des Podcasts weiterhin die materielle Revolution ist und nicht einfach die geistige Revolution in euren Köpfen. Ja. Also das ist auch schön, falls ihr euch dazu aufraffen könntet, die geistige Revolution einfach diesem trägen System des Kapitals die Gefolgschaft zu kündigen. Ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere, aber ihr müsst auch nicht übertreiben, ist auch nicht jedermanns Sache, ja, nicht jeder muss politisch sein, seid auch gern so apolitisch, dann seid ihr hier auch sehr herzlichst willkommen und ich muss hier nur die linken Grabenkämpfe führen in meiner Funktion als Agitator, aber das betrifft euch dann ja gar nicht so. Ihr werdet auch besser im Sozialismus und für euch kämpfen wir, aber ja, die große apolitische Herde, habe ich da mal geschrieben, die große Herde ist natürlich apolitisch und muss sich da immer wieder diese Gedanken machen, diese zehrenden, an einem nagenden Politikgedanken, die einem so aufgebürdet werden durch dieses inhumane Elektoralsystem der liberalen Demokratie, wo sich dann Leute, die sich einfach nicht dafür interessieren, dann diese Frage stellen müssen. Ja, wie soll ich jetzt die Grünen wählen? Sind die glaubhaft? Ja, haben die wirklich einen Plan zur Klimawende? Und so weiter. Dieses Theaterspiel möchte ich hier einfach desavouieren und das auch mir auch anrechnen lassen in meinem Stalinismus-Heft, dass ich hier schon einen guten Beitrag geleistet habe zur Destabilisierung dieser bürgerlichen Ordnung. Und nach der Revolution auch als Avantgardist dementsprechend honoriert werden möchte. Nun aber, das Diese läppischen Anreize sind natürlich nicht der wahre Grund zum Podcast, sondern wirklich dieses Materielle. Ich meine, diese Lohnarbeit, die kann also so nicht weitergehen. Wie gesagt, die Enttirnung, das fand ich sehr spannend bei Marlon Grün. Ja, dass diese Funktion dieser Lohnarbeit vielleicht einfach ist, die Leute zu enttirnen. So wie ich eben meine, ja, auch wenn ich es nicht nur materiell brauche, sondern auch tagesstrukturell einfach auf diese Arbeit angewiesen bin, die eigentliche Funktion ist vielleicht einfach, die Leute so in Knechtschaft, in geistiger Dunkelheit zu halten, sie zu enthirnen und zu sagen, oh, das ist alles so kompliziert, wie diese Sozialmaschinerie, diese Gesellschaft hier funktioniert. Ja, eine Zeile Code falsch geschrieben und schon geht's nicht mehr. Und schon würden hier ja die Maschinen ausfallen, die Roboter daneben greifen. Und ja, daher... Also das, ja, was Marx als Entfremdung beschrieb, dass wir alle nur noch so einen kleinen Teil da abarbeiten in der Produktionskette und niemand mehr dieses ganze Produkt macht, wie der Schuster zum Beispiel, der Vater von Stalin war auch Schuster, immer sehr betrunken wie ein Schuster, hieß da wohl ein Sprichwort in Russland, in Georgien. Aber ja, der Schuster, immerhin macht er ja noch den ganzen Schuh, sieht er das Endprodukt, kann sich freuen, kann sich sagen, ja, jetzt trinke ich vielleicht mal einen Schluck Bier, ja, weil der Schuh einfach fertig ist und so schön geworden ist. Aber heute machen wir alle nur noch einen Teil. Ich mache hier meinen Code, mein Programm, das seine Funktion erfüllt, da in dieser Produktionskette. Aber da kommen ja noch tausende andere Teile dazu, andere Software-Teile, hunderttausende Zeilen weiterer Code, die zum Beispiel in einem Auto mit drin stecken, bis das produziert ist. Und da direkt setzt meine Arbeit jetzt nicht an, die ich hier nicht enthüllen will, aus dieser Angst auch vor dem Kapitalismus, wo ich ganz genau, ich grüße das Imperium, sagte ich, ich kusche auch, ja, leider mich auch nicht so stalinistisch. Hier auch, immer wieder fühle ich diese Angst, aber egal, legen wir die Angst einfach ab, man vergisst die Angst, wenn man spricht, man singt, hieß es da in Folge 28 von Sarah Lesch in ihrem Lied, ja, wie auch immer, das also noch kurz, ja, ich einfach so ausführen, ja. Also, ja, morgen ist Freitag, aber jeder Arbeitstag ist eigentlich ein unhaltbarer Unrechtstag, weil weiterhin dieses kapitalintensive System aufrechterhalten wird, das uns so entfremdet, genau, und uns als ganz kleine Rädchen im Getriebe fühlen lässt, dass allein gar nichts mehr machen könnte, dass ich auch nicht deshalb anmaßen darf, mal revolutionär zu denken und zu glauben, man könnte die gesellschaftliche Ordnung umstürzen und da was ganz anderes etablieren. Ja, was ganz anderes ist nicht so leicht, wie es bei Flassbeck hieß. Das ist schon wahr. Diese Gestalten in der Ferne, in der Zukunft, kann man nur schemenhaft erkennen. Es ist was anderes. An das Transzendente des ganz anderen glaubt, was anderes als das immanente Kritisieren der Reformisten, der liberalen, links angehauchten. Die sagen ganz klar, es ist hier das beste System. Und was ganz anderes mag ich mir nicht vorstellen. Klar, Verbesserung gibt es immer. So wie ich schon über meine Software sagte, es gibt auch immer was zu tun, ein bisschen testen, Bugfixing, weiterentwickeln. Aber weiterentwickeln bleibt meistens auf der Strecke. Jetzt aber, das ist also auch das revolutionäre Problem. Die Gesellschaft müsste mal weiterentwickelt werden. Das kann ja wohl nicht ernsthaft der Stand unserer Zivilisation sein. Die blanke Herrschaft des Stärkeren, des ökonomisch besser Gepamperten mit Kapital von seinen Eltern versorgten. Egal, mit diesen Worten mag ich nicht mehr weiterreden. Da hier wird es ja wird's schwierig. Will ich nicht mehr weiterreden. Ja, auch ich will ja nur ein guter Proletarier sein, aber komme aus so gepampertem Elternhaus und danke ja auch meinen Eltern für diese Reisen, für diese Auslandsaufenthalte, was einen so unglaublich weiterbildet, wenn man mal im Ausland lebt. Aber ja, trotzdem will ich jetzt eigentlich nur Proletarier sein und diese Identität da ablegen aus dem großbürgerlichen Elternhaus hier. Nun, aber lesen wir deshalb dieses Buch hier, Kommunismus für Erwachsene. Wie werde ich zum Proletarier? Machen wir weiter in Teil 1 dieses wunderbaren Buchs von Marlon Krohn. Wenn wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten mit dem genügenden Ernst scheren, werden wir die Weltangelegenheiten schon auf eine nicht unadäquate Weise mitbehandelt haben. Zitat von Peter Hacks, hatte ich glaube schon mal vorgelesen, Folge 17 oder so. Nein, da hatte ich ja sogar in dieser noch jüngeren Vergangenheitsfolge vorgelesen. Genau. Folge, welche war das? 66, natürlich, ja, schon so lange her alles. Und das ist übrigens natürlich hier heute, Tischlein deck dich, 73. Ja, ich begrüße euch, ich bin Simon am Mikrofon, an meinem Gerät hier. Ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt, glaube ich, vergessen zu sagen. 73 oder auch 72, je nachdem, redaktionelle Entscheidungen stehen ja noch an. Zur Brauchbarkeit von Folge 71, die sehr persönlich war, aber egal. Wie dem auch sei, irgendwo in den 70ern haben wir uns hier verlaufen. Tischlein deck dich kommt schon ins Greisenalter. Und nehmen wir deshalb diese Verjüngungskur des Kommunismus ein, der eben etwas ist, was den Geist in Bewegung, in helle Aufregung versetzt. Und hier auch meine Hüften schon wieder ganz gut mitnimmt, dieser Gedanke an diese ewige Idee. Blablabla, bla, bla. Kommen wir hier gut rein. Kritik ist Einspruch gegen die Realität, wie der brav vom bourgeoisen Weltgerichtshof Einspruch erhebende Theodor W. Adorno formuliert hat. Und dann geht es aber noch weiter in diesem Satz, womit der Verfasser bei jenem Strang der Wissenschaft angelangt ist, welche die Wissenschaft des Sozialismus, also der Bedingung des Erfolges des proletarischen Klassenkampfes, zu sein beansprucht, des Marxismus also. Dass Kritik, solange sie Einspruch gegen Realität ist, sich gegen den Marxismus richtet, nämlich sobald dieser Realität wird, hat man im Laufe des letzten Jahrhunderts leidlich erfahren müssen. Der exorbitante Anstieg des allgemeinen Interesses an Marxismus in Westeuropa seit den 1960ern ist damit zu erklären. Man konnte Marx lesen und damit gleichzeitig gegen den praktisch gewordenen Marxismus von SED und KPDSU hetzen. Nachdem das Werk 1989 vollbracht war, ebbte das Interesse westlicher Theorietouristen am Marxismus dann auch wieder rapide ab, wo sie nicht mehr gegen jede reale Anstrengung zur Umsetzung des Marxismus genutzt werden konnte, war die Beschäftigung mit Marx nicht mehr von Belang. Ja, das fand ich eine schöne Stelle, hatte ich ja gar nicht geplant, aber Zitat von Ronald Schernicker: Romantische Kunst pflegt die Illusion, sie könne Menschen erreichen. Klassik stärkt die, die schon bei uns sind. Weiter dann Grun. Klassisch ist diejenige Kunst, auch die des Lehrens der Philosophie, der Wissenschaft, der Theorie, des Marxismus, die sich nicht um den Zeitgeist schert. Ihr wird ohnehin die Aufgabe der Arbeit am Werk des Weltgeists zuteil. Das heißt, sie bleibt zunächst esoterisch, was sie aber nicht weiter kümmert. Sie hält sich dann schließlich auch einige Jahrhunderte lang. Romantisch dagegen ist diejenige Kunst, die sich illusorisch an ihre unmittelbare Gegenwart richtet, an dem rein Exoterischen hingibt und deshalb dem Untergang geweiht ist. Jeder sieht, dass Goethe heute ein Begriff in aller Welt ist. Die Barbarei hingegen, die unter dem Namen Goethe-Kritik die Runde macht, verschimmelt in ungelesenen Aufsatzbänden irgendwelcher Universitätsbibliotheken. Man muss sich Goethe, Hegel und die anderen deutschen Klassiker als glückliche Esoteriker vorstellen, deren esoterische Geheimlehren Weltruhm erlangten. Der Mensch muss also nicht aufgeklärt werden, sondern erzogen werden, heißt es dann im Anschluss. Aber wir müssen ja langsam mal vorankommen. Ich hatte mir ein anderes Lesezeichen gesetzt, splättere hier nur so durch. Wer von seinen Zeitgenossen zu 100% verstanden wird, ist seiner Zeit zurück. Die Schublade, für die der Dünkelhafte, also der Freund des kommunistischen Fortschritts, beschreibt, ist die Nachwelt. Ja gut, das ist doch ganz schön zu lesen. Denken als bloßes Registrieren von zufälligen Wirklichkeitsausschnitten, die vorüberziehen. Für das halten also diese mediensüchtigen Liberalen das Denken. Diese Bruchstücke aus den Nachrichten registrieren sie einfach mal. Tatsächliches Denken aber wäre ja gerade die Zusammenhänge rekonstruierende Reflexion dieses Registrierens. Also Registrierens hier großgeschrieben als Substantiv. Das Registrieren. Ein Verb, das aber hier substantiviert wird. Warum? Ja, weil wir ja gerade das Tun nochmal kritisch beäugen müssen. Reflektiv auf dieses Tun des einfachen Aufnehmens der Faktenbruchstücke schauen müssen. Und schauen müssen, was ist das eigentlich für eine Arbeit des Registrierens, die ich ja die ganze Zeit mache? Habe ich da einen gewissen Bias drin, was sich natürlich nie verhindern lässt? Aber gibt es einen grundlegenden Fehler im System, wie ich meinte mit dem Code. Ja, da muss man immer noch mal anhalten, in Folge 70 sagte ich, immer noch mal anhalten, sich einfach die Frage stellen, was habe ich hier eigentlich schon verstanden und was noch nicht? Wie funktioniert das und wie ist das eigentlich gedacht? Und wenn ich das nicht klar in meinem Kopf habe, wird es auch schwierig, was zu fixen an einem bestehenden Programm. Aber ja, das ist so schwierig, sich immer wieder zu fragen, was mache ich hier? Was wollte diese Variable? Was war der Test, den ich jetzt hier durchführen wollte? Was könnte ich überhaupt noch ändern? Ich habe doch alles probiert. Was kann man noch ändern, um hier irgendwie voranzukommen? Naja, irgendwie so sagt sich also der dumme Programmierer. Ja, der fragt sich einfach, was muss ich ändern? Aber der kluge Denkende sagt, Momentchen mal, wie funktioniert das eigentlich? Wie ist das eigentlich gedacht? Da gibt es hier ein Event. Ein Event-Handler, der sagt, wenn das und das passiert, der Mausklick kommt, zack, bumm, und dann springst du an in diese Funktion, exekutierst diese Zeilencode. Aber da, das ist also das Denken, würde ich sagen. Dieses kritische Reflexion des Registrierens, weil vorher habe ich immer nur registriert, ja, ich lese die Zeile Code, lese mal hier rein in eine JavaScript-Funktion, dann schaue ich mir den HTML-Code an und denke, ja, okay, was, ja. Aber das ist nur dieses Registrieren, da kommt der Programmierer leider nicht voran. Sehr, sehr hellsichtig hier, was Grohn also schreibt. Aber ja, jetzt muss ich hier wirklich zu der eigentlichen Stelle kommen, glaube ich. Hegel hat den gesunden Menschenverstand gescholten. Also Wissenschaftsfeindlichkeit, Zeitgeist, antrainierter Vorurteil und Theoriemode. Aber das hatten wir ja abgehandelt damals. Die gesamte Geistesgeschichte wurde dem gesunden Menschenverstand abgetrotzt und ist aus Kampf gegen ihn entstanden. Das hatten wir aber behandelt damals in Folge 66. Hört da nochmal rein. Auch eine sehr ambivalente Folge, die mir ein bisschen an die Nieren geht, ja. Ein bisschen mein Nierenhaushalt ja, durcheinander bringt, fühle ich. Aber egal, weiter im Text. Heute ist Folge 73, diese einzigartige Folge, diese Primzahl vielleicht sogar. Nein, doch, vielleicht, ja. Egal. Hier aber nochmal kurz, zitieren wir nochmal kurz Hegel, was ich schon in Folge 17 zitiert hatte. Genau, da lese ich hier los auf Seite Nummer 30. Es ist kein Land wie Deutschland, wo jeder Einfall sogleich zu etwas Allgemeinem gemacht, zum Götzen des Tages ausgebildet und die Aufstellung desselben zur Scharlatanerie getrieben wird, so dass er auch ebenso schnell vergessen wird und die Frucht verloren geht, die er tragen würde, wenn er in seine Grenze eingeschränkt worden wäre. Dadurch würde er in seinem Maße erkannt und so viel geschätzt und gebraucht, als ihm gehört. da hingegen er auf die andere Weise mit seiner ungebührlichen Aufblähung zugleich ganz zusammenschrumpft und, wie gesagt, vergessen wird. Er sagt ja also lieber nicht jeden Gedanken zum Götze des Tages stilisieren, sondern einfach sich so entwickeln lassen, dass die Wissenschaft kleine Brötchen backen und sagen, da treiben wir das voran, stoßen in die wirkliche Wirklichkeit vor, aber halt nur hier am Schreibtisch. Ja, okay. Und dann aber Goethe hier. Was Goethe dann schreibt, Zitat Goethe: Das Interesse an den Wissenschaften wird im Grunde nur in einer besonderen Welt, in der wissenschaftlichen, erregt. Die erregen sich also, die Wissenschaftler, das ist sehr wichtig, aber der Pöbel, den erregt das doch eigentlich gar nicht, was die Virologen da sagen. Aber wirklich spannend, wirklich interessant ist ja nur für die, die wirklich drin sind in ihrem Fach. Weiter im Zitat. Denn dass man auch die übrige Welt dazu beruft und ihr davon Notiz gibt, wie es in der neuen Zeit geschieht, ist ein Missbrauch und bringt mehr Schaden als Nutzen. Nur durch eine erhöhte Praxis sollten die Wissenschaften auf die äußere Welt wirken. Denn eigentlich sind sie alle esoterisch und können nur durch Verbessern irgendeines Tuns exoterisch werden. Alle übrige Teilnahme führt zu nichts. Die müssen einfach nur verbessern, einfach akribisch. Akribisch, ein sehr schönes deutsches Wort. Akribisch. Müssen das einfach genau durchgehen und ihre Fortschritte protokollieren und dadurch, durch Verbessern ihres täglichen Tuns, können sie exoterisch werden. Klar, wenn eine ganz neue Theorie die Folgewirkung hat, die neue Implikation, die derjenige, der die Theorie aufstellt, noch nicht mal im Blick hatte, wenn so etwas geschieht, wird sie vielleicht exoterisch. Aber gut. Genau, hier wollte ich jetzt dann auch loslesen, nämlich hier, das ist jetzt eigentlich Text von Grohn im Anschluss, Seite 31. Die Weimarer Klassik und das Hegelsche Denken bildeten ohnehin die Zentrale des Weltgeistes. Dieser Funktion waren sie sich bewusst, was sie davon abhielt, auch noch groß Werbung für sich zu betreiben. Die Nachwelt würde es richten. Klammer, der Philosophieprofessor im leidigen Zeitalter des Imperialismus dagegen hat allemal keinerlei Bevollmächtigung mehr vom Weltgeist und selbstredend wird ihm auch keine Nachwelt mehr zukommen, auf die er heute schon vertrauen könnte. Er verdingt sich unterdessen denn auch ganz manierlich im Freudenhaus der Weltverblödung auf Social Media. Klammer zu. Die als marxoides oder marxologisches übrig gebliebenen Rückbildungserscheinungen des Marxismus, Klammer, der ja richtigerweise in der Nachfolge Hegels und der Weimarer Klassik weiterhin beansprucht, die Geschäftsstelle des Weltgeistes zu sein, Klammer zu, aber geben zum heutigen Tag eine geschlossene Einheit falscher Exoterik ab. Also die Rückbildung des Marxismus legen hier eine falsche Exoterik an den Tag. Sie bieten sich als reine Werbeschriften feil, die auf den kapitalistischen Markt der Druckprodukte ideologischen Irrsinns von identischer Geistlosigkeit ausgerichtet sind. Parolen von ehedem werden immer verfälschter, verblödeter und populistischer unters Volk geworfen, mit den als esoterisch oder dünkelhaft verschriebenen Ansprüchen an die marxistische Arbeit am Begriff oder gar dessen Entwicklung von einer Theorie und Politik zu einer Philosophie, in Klammer Hans-Heinz Holz. Dieser Hans-Heinz Holz sagte also, eine Theorie und Politik zu einer Philosophie. Ah ja. Der Begriff entwickelt sich also erst Theorie, dann Politik, dann Philosophie. Interessant. Nimmt man es sich nicht auf? Ja, okay. Egal, weiter im Text. Weiß gar nicht mehr, wie der Satz anfing. Parolen, ist ja auch egal. Ist doch egal, ja. Heute sind wir in dieser Zeit, wo die Ansprüche eben ein bisschen runtergefahren sind. Auch im Podcast, ja, nehme ich nicht mehr mit den ganz hohen marxistischen Ansprüchen auf. Aber weiter im Text. Revolutionstheoretische Bestrebungen hat man, da man für solche Revolution wollen müsste, gänzlich fallen gelassen. Stattdessen ruft man lieber alle paar Monate zum bewusstlosen Tat- oder Theorieaktionismus auf. So als funktioniere die Umwälzung der Eigentumsverhältnisse einer gesamten Gesellschaft schon von alleine, wenn man bloß nicht vorher darüber nachdenkt oder ständig bei Protestmärschen auf der Straße herumlungert, woraufhin die trotzkistischen und spontaneistischen Sachverwalter des marxistischen Rückbaus dann auch noch in Jubelarien verfallen, die sie in ihrem Ansinnen der permanenten Konterrevolution in den einschlägigen Publikationen anzustimmen pflegen, was dann zur Folge hat, dass überhaupt alle möglichen Marxisten, die sich, wie es etwa Walter Benjamin tat, nicht ans verordnete Programm der Rückwärtsentwicklung halten, sofort als Esoteriker verunglimpft werden, weil der Arbeiterbewegte, respektive eher Arbeiter bewegen wollende, an Marx interessierte Linke vom Anarchisten bis zum spät- oder postmodernen Marxologen nichts wissen will, was er nicht schon als eingeübtes Glaubensbekenntnis parat hat. ESO-Geschwurbel ist für ihn, da hat sich bis zur Stunde nichts geändert, alles, was er nicht begreift. Noch ein bisschen weiter im Text, aber wir müssen nachher auch wieder auf Flassbeck kommen. Wenn es reicht, ja, diese klimakommunistische Synthese will ich hier schon binden, will dieses Bindeglied sein, dieser zwei Weltgeschäftsstellen des Fortschritts, des Klimakampfs und des kommunistischen Theorieaufbaus. Weiter im Text. Das Elend ist, um es knapp auf den Punkt zu bringen, dass esoterische und exoterische Seiten der Theorie bei Marxologen und unterm Banne anarchoider Enthirnung stehender sonstigen linken Sekten nicht voneinander unterschieden oder direkt verwechselt werden. So trägt man sich etwa in kleinem Kreise unablässig gegenseitig die auswendig gelernten Marx-Bibelstellen vor, obwohl die da eh schon jeder kennt, während andere anderswo marxologische Insider-Diskussionen dem Gesindel auf der Straße aufdringen, dabei auch noch denken, sie handelten revolutionär und sich wundern, warum sich keiner ihren Revolutionsbestrebungen anschließt. Ein Gutteil der heutigen linken Misere ist diesem Umstand geschuldet. Dass mit dem Volke nicht zu reden ist, zumindest diesen Erkenntnisvorsprung haben die esoterischen Aufklärungszirkel zu allen Zeiten schon mal für sich. Der Rest ist nur noch schale Selbstvergewisserung und das Etablieren von immer weiter in den offenen Irrsinn abstürzender Szenemoral, die sich bei jeder Selbstverständlichkeiten wiederholenden Predigt bedauerlicherweise umso stärker festigt und die freischaffende Marxologensippschaft immer mehr unter das Joch der jeweiligen Gruppendummheit, Klammer Theorieströmung, verknastet. Bevor das Volk Marx begreift, sollte man, schlägt der Verfasser vor, sich lieber einmal an die Durchführung einer möglichst schnellen bolschewistischen Revolution machen. Marxismus in den Köpfen der Dummen bringt, wie er in der Szene allenthalben ganz prächtig zu besichtigen ist, regelmäßig und viel wahrscheinlicher eine weitere Verstärkung von Dummheit. Und diese Dummheit belässt es ja nun leider in der Regel selten bei ihrem abstrakten, irrelevanten Für-sich-Sein, sondern hat mit vollem Einsatz die Verwässerung, Abschwächung und Verfälschung der Marxischen Theorie im Sinne. Das geht dann bis hin zu fanatischsten konterrevolutionären Auswüchsen im Namen von Marx bei Trompetern wie Heiner Müller, Rudi Dutschke, nahezu der gesamten Frankfurter Schule und den zahlreichen linksradikalen Teilnehmern der Montagsdemonstrationen von 1989. Der Verfasser grämt sich, weitere Beispiele herbeizuschaffen, da schon diese genügen sollten, die Niedertracht Marx-bezogener Exoterik darzulegen. Die neue Marx-Lektüre erwies sich kurz gesagt als saubere Selbstexekution des marxistischen Aufklärungswillens. Wo die Popularisierung einmal gewütet hat, liegen für Jahre die Felder brach. Sie ist die Gegenaufklärung, die im Mantel der Aufklärung daherkommt. So wurden das Marx'sche Werk und einzelne seiner Elemente, bei denen sich in Volksaufklärerei versuchenden Exoterikern zum Fetisch, darunter natürlich die Marx'sche Fetischtheorie selbst. Das gesamte Unterfangen der materialistischen Wissenschaft wurde nicht mehr als Mittel zur Förderung der Revolution angesehen, sondern zum Zweck selbst gemacht. Der marxische Wille zur Revolution zum bloßen Ausgangsmaterial für Marx-Philologie degradiert. Das steigerte die ohnehin schon vorhandene Ahnungslosigkeit ins schier Unermessliche und resultierte in einem Idealismus und Demokratentum, das noch den größten Antimarxisten erlaubt, ihr Treiben als Marxismus auszugeben. Aber ich muss noch kurz weiterlesen, weil dieses Buch ist 2019 erschienen und das im Folgenden können wir jetzt auf die heutige Zeit beziehen. Aber mal kurz noch mal reflektieren, weil ich es ja spannend hier, dass immer wieder ESO und Exoterik verwechselt wird, dass man auf die Straße geht und den Leuten da die Diskussion aufdringt, die eigentlich ihre Berechtigung hätten innerhalb der linken Szenen. Da muss geklärt werden, was hat Marx hier genau gesagt mit dem Fetisch? Wie ist das zu nehmen für unsere Revolution? Wie bringen wir unsere Anstrengungen dahin, dass wir das nicht verwässern, aber gleichzeitig dem auch was Praktisches folgen lassen, was Marx da analysiert? Diese Szene-Diskussionen werden dann da in der Fußgängerzone geführt und das ist kein revolutionäres Handeln, sagt der Autor hier. Da trägt man die eigentliche Esoterik, diese Schwurbelei, die eigentlich ihre Berechtigung hat, in den kleinen, aufgeklärten Runden, trägt man hinaus und das Volk. Aber auf der anderen Seite, in den marxistischen Gesprächsrunden trägt man sich ja nur die Marx-Zitate vor, die man sowieso schon auswendig kennt, wo alle einig sind, weil man so harmoniesüchtig ist und den Streit scheut. Und deshalb ist das hier auch so polemisierend geschrieben. Ja, da dürft ihr euch nicht angegangen fühlen, liebe Marxisten. Ja, ich zumindest will euch weiterhin jede Pamperung zukommen lassen. Nur die eigentliche Pamperung ist eben die kollektive, dass wir es schaffen, uns zur Revolution zu bewegen und dieses Netz der menschlichen Gedankenkraft aufzubauen. Und das war die größte Pamperung, die man sich vorstellen kann. Daher muss das Individuum hier auch mal ein bisschen zurückstehen und einzelne individuelle Sehnsüchte nach Anerkennung und Reputation müssen auch mal zurückstehen in diesen linken Grabenkämpfen, die dann unerbittlich geführt werden müssen. Das ist klar. Jetzt aber weiter im Text. Das hat mit der Wissenschaft zu tun und mit der jetzigen, sich seit 2 Jahren frei entfaltenden Herrschaft der Wissenschaft. Fünftes Kapitel. Die Geschichte der Menschheit ist, das dürfte keiner im Ernst bestreiten wollen, nicht nur eine Geschichte der Klassenkämpfe, sondern auch in der Wissenschaft, den Künsten und unter den sogenannten Intellektuellen eine Geschichte des Kampfs zwischen Gebildeten und Ungebildeten, schlussendlich zwischen der mühevollen Arbeit gutmütiger Verbesserer auf der einen und geistig Halbstarken, die ihre eigene Unbildung zum Maßstab aller machen und damit die Menschheit zu fortwährender Knechtschaft unter Unmündigkeit, Aberglaube und Obskurantismus verdammen wollen auf der anderen Seite. Klammer. Der Verfasser erspart sich hier die einschlägigen und zahlreichen Belege dafür, dass diese Entwicklung selbstverständlich bis zum gegenwärtigen Tage anhält, und zwar bei Zunahme letzterer Gruppe. Klammer zu. So verlaufen letztlich durch die Weltgeschichte 2 Linien der Literatur, die der Gebildeten einerseits und die des lesenden Pöbel anderer, also jenseits. Die ganze Entwicklung begann früh, schon im 2. Jahrhundert ließ Lucian von Samosata sich gegen den ungebildeten Büchernarren aus. Und die beiden Linien verlaufen zwar parallel, aber nicht synchron. Die Zeit des Gebildeten ist nicht die des Stümpers. Jene ist der des Volkes immer voraus gewesen. Die Dilettanten aber versuchen stets mit Verweis auf die reaktionärsten Elemente im Volk ihr gegenaufklärerisches Treiben zu rechtfertigen. Lucian, Wieland, Borges, Arnold Schmidt schrieben nicht für die Masse der vorerst noch im Banausentum weggesperrten Gebrauchsbelletristikleser, sondern für ihresgleichen. Der Gegensatz zwischen esoterischem und exoterischem Autor schält sich weiter heraus. Lucian, also der dieses Zitat gegen die ungebildeten Büchernamen schon damals, das sind also diese Avantgarde der Intellektuellen, wie Borges, auch der argentinische Schriftsteller. Aber wer ist Wieland, frage ich mich. Wieland, okay. Weiter im Text. Der esoterische Autor verteidigt die optimistische Position, dass in Zukunft einmal eine Masse an Menschen seinen Bildungsgrad und Kunstverstand erreicht haben wird. Der exoterische den Pessimismus, die Leute seien auch morgen noch so dumm wie heute. Genau, der Esoteriker sagt sich also, ja, ich schreibe hier meine Esoterik, das kann von der heutigen Zeit nicht verstanden werden, wie ich auch über Folge 68 sagte. Aber in Zukunft werden die Leute doch viel gebildeter und verständiger sein. Deshalb ist er Optimist, dieser Esoteriker, und sagt, ja, in Zukunft könnt doch alle teilhaben an meinem Werk, das baue ich für die ganze Menschheit potenziell perspektivisch für alle auf, weil in Zukunft werden die geistigen Produktionsbedingungen ja viel besser sein, geistigen Aufnahmebedingungen in der ganzen Welt können wir da massivst verbessern. Selbstverständlich durch eine grundlegende marxistische Bildung, glaube ich, auf jeden Fall. Da werden die geistigen Waffen gewetzt. Dieser Marxismus ist ja auch nur ein Wetzstein, ist ja ganz gut, da eine Theorie zu haben, an der sich unser Geist scharf wetzen kann. Also gut, ich glaube, ja. Der Esoteriker ist also der Optimist. Jetzt aber der Pessimist, der Exoteriker. Jener befindet sich in der Traditionslinie der weltgeschichtlichen Universalbildung, der auch die Klassik zuarbeitete und, wofern sie noch existiert, es weiterhin tut. Dieser schreibt für Geld, also den Markt, also den Mob, das heißt das Kapital und der von ihm geschützten wie gehegten Massenverblödung. Die Klassik als Epoche ebenso wie als epochenübergreifende literarische Richtung nimmt die rare Möglichkeit wahr, für Gebildete zu schreiben und dabei aufs Publikum nicht zu verzichten. Sie ist in der Lage, beides, den Gedanken und das Publikum, zu begreifen und somit zu treffen, also den Hebel der dialektischen Vernunft richtig anzusetzen. Sie schmuggelt den Geist ins Populäre, verkoppelt Masse und Vernunft, ohne der herrschenden Idiotie anheimzufallen. Sie betreibt also eine dialektische Aufhebung des Unterschieds von esoterischer und exoterischer Literatur oder Philosophie, die in glücklichen Zeiten zu einer Synthese gereicht, in der ein neuer Bildungshorizont zumindest wahrnehmbar wird. Ja, das klingt hier ganz schön blumig. Ich verstehe es noch gar nicht ganz, vielleicht später, wenn ich es mir nochmal anhöre, aber es ist einfach wunderschön, dieses Blumige hier, das eine schönere, bessere Zukunft ausmalt. Und ja, auf jeden Fall, wenn das gehen kann, wenn der Esoteriker einfach bei seiner stummen Arbeit bleibt, aber dann eben nicht mehr stumm, wenn er es aufschreibt, das ist ja schon die minimale Exoterik, wie es weiter unten im Text heißen wird. Das Minimalprogramm der Exoterik ist das Aufschreiben für den Esoteriker. Und wenn das also gehen kann, dieser Fortschritt, da bin ich doch auch ganz guter Dinge und diese blumigen Worte auf jeden Fall hier angemessen. Neue Bildungshorizont. Sie überwindet also auch das Verharren im bloß Esoterischen, ausnahmsweise sogar auf richtige Art. Ach, das spielt ja jetzt an auf meinen Punkt, den ich gerade schon machte. Das Minimalprogramm der Exoterik muss man sich halt schon auch auferlegen. Als Stalinist, als jemand, der an das rigorose Starre auch glaubt. Ja, man braucht auch dieses starre Muster, wie beim Job, wie die Struktur des Tages auch. Da weiß der Stalinist, wir brauchen das starre Muster, wir müssen uns ein Ziel setzen und das dann auch angehen. Das wird hart sein, da der Mensch so träge ist und sich da eigentlich nicht gerne rausbewegen lässt aus seinem trägen Zustand. Aber okay, da muss man sich selbst also erstmal dazu zwingen, zu schreiben, wie der Autor es hier ja auf vorzügliche Weise demonstriert hat. Nun weiter im Text. Bei weiterer Inaugenscheinnahme der beiden Linien zeigt sich dann auch, was ohnehin schon klar war. Ohne esoterische Praxis existierte heute gar keine Literatur und Wissenschaft, die ihren Namen verdiente. Abzüglich dieser kleinteiligen, abgeschiedenen, also dünkelhaften und esoterischen Arbeit, wie jener von schreibenden und abschreibenden Mönchen im Mittelalter für einige wenige, gäbe es heute keine Überlieferung der schönen Künste, der Philosophie, der Werke der Alten. Die Erleuchtungs- und Erhellungsideologie, also der sich durch die Weltgeschichte pfuschende, dünkelfeindliche und immer nur an den Erfordernissen des Zeitgeists, wie man das Brauchtum heute zu nennen pflegt, klebende Aktivismus, übersieht das gern und verbannt ohnehin alles aus seinem Blickfeld, was dem bedauernswerten Trachten seiner Anhänger nicht behagt. Letztlich ist er die logische Konsequenz kapitalistischer Marktgesetze und des Pluralismus, zwei Sorten Elends, mit welchen man sich im Mittelalter glücklicherweise noch nicht abzuplagen hatte. Man spinne nur einmal herbei, welch geringe Menge jener Klausenarbeit am Text wohl geleistet worden wäre, hätte man sich nach Profit und Popularität, die letztlich ohnehin dasselbe bezeichnen, nämlich die Vereitelung des souveränen Werks, richten müssen. Wunderbar, dann hätten wir diese Werke von Platon also gar nicht mehr, natürlich, wenn die Mönche das nicht so abgeschrieben hätten im Mittelalter von den Kirchen, also immer wieder die Mönche da in handschriftlicher Kopie das einfach weitergetragen haben durch die Generation, und das wäre uns alles verloren gegangen, wenn die sich nur an Popularität ausgerichtet hätten. Was ist Popularität? Schreibt er hier, die Vereitelung des souveränen Werks. Und so sage ich euch, das ist eigentlich ein würdiger Schlusspunkt, da das hier natürlich mein souveränes Werk ist. Der Podcast, den ich mir nicht vereiteln lasse von diesem verblödeten Zeitgeist da draußen, von dem man ja leider doch Teil ist, der so in einen eindringt, in alle Poren, egal was man macht. Ja, man kann noch so revolutionär sein und die Theoretiker lesen, dieser Zeitgeist wird doch immer wieder in einen einsickern. Und was macht man also? Man muss sich ihm kämpfend entgegenstellen hier im Podcast. Nun, noch ein kurzer Schlussteil hier, dann endet dieses Kapitel. Mittelalter also glücklicherweise keine Marktgesetze, deshalb hat sich das alles überhaupt erhalten. Der Verfasser windet sich nicht festzustellen, dass die mönchischen Skriptoren in den Klöstern dieselbe bildungsbewahrende wie herstellende Funktion hatten, welche die kommunistischen Parteien im 20. Jahrhundert einnahmen, die, falls man das überhaupt noch erwähnen muss, nicht nur die Klassiker des Marxismus, also der dem fortgeschrittensten wissenschaftlichen Stand entsprechenden Werke der Aufklärung, in Massen drucken und herausgeben ließen, sondern wie in den 1910er Jahren in Russland überhaupt erst dem Großteil der Bevölkerung das Lesen und Schreiben beibrachten, was ja ein klarer Fall von Exoterik ist, aber eben einer, der auf die zuvor betriebene Esoterik angewiesen war. Genau, das Kapitel endet doch noch nicht, aber das hatte ich hier dann auch schon vorgelesen, irgendwann in Folge 17 oder in den 20er Folgen, 22, 23, dass nämlich ein zum Denken befähigter Mensch sollte sich in der Kommunikation nicht an irgendwelche Regeln halten. Das also der Kritik auch der politischen Korrektheit, hier lese ich raus. Schon im Alltagsleben ist die wie ein Damoklesschwert über der Gesittung des Denkens schwebende Forderung nach Einhaltung von Regeln der Kommunikation eine wirkliche Plage. Ihre Grundlage ist die Anmaßung, ein zum Denken befähigter Mensch habe sich ständig unter der eigenen Begriffshöhe verständlich zu machen. Aber die Anwendung dieses Prinzips auf wissenschaftliche philosophische Schriften öffnet die Pforten hin zu einem Schattenreich, in der die Niederstreckung des menschlichen Geistes besiegelt werden soll. Genau. Nicht nur die politische Korrektheit, aber auf einer Begriffshöhe, die einfach, wozu soll sich der Mensch da an diesen Regeln orientieren, wenn er doch selbst zum Denken befähigt ist und abwägen kann, was ist jetzt ein angemessener Begriff? Würde ich das irgendjemand herab, verletzt das irgendjemand so sehr, dass ihr darauf verzichten muss und so weiter. Aber was ja extrem interessant war, war die Exoterik der Bolschewiki, dass sie also den Leuten das Lesen und Schreiben beibrachten, aber eben angewiesen waren auf die vorige Esoterik in ihrem Zirkel, wo sie sich ja abgespalten haben von den Menschewiki, die da die eher gemäßigte reformistische Strömung in dieser Partei war und die Bolschewiki dann also Mehrheitler hießen und die Minderheitler in die Minderheit gebracht haben, die Menschewiki. Also. Nun aber, vor allem so faszinierend, wie er hier die Kirchen, die Mönche auch lobt und sagt, ja, die haben da noch den Fortschritt erhalten, die geistigen Erzeugnisse des Altertums erhalten und also die Position gab, die kommunistischen Parteien dann im 20. Jahrhundert innehatten, da haben sie die Schriften von Marx und Engels verbreitet und dem Volk also einen Grundzugang zur Bildung ermöglicht. Und gut, aber hier muss ich dann auch aufhören. Ich merke hier, dass es mir langsam ein bisschen, dass die Trägheitssäfte sind schon wieder in der Überzahl. Die Trägheit ist hoch relativ. Und ich weiß nicht, ob wir daher noch Flassbeck eigentlich lesen können. Aber probieren wir es doch einfach nur mal kurz. Ich glaube, das ist zu kompliziert, diese ökonomischen Überlegungen. Ja, es ist schon relevant hier, aber ich glaube, ich muss wirklich schnell eher zum Schluss finden. Und kann hier nur noch eine Stelle von Mal und Grund zitieren, der irgendwie so etwas schrieb: Das Leben soll den Menschen erstmal zum Problem, als Problem begreiflich werden. Ein Problem ist es heute noch nicht mal im herrschenden Liberalismus, wo die Meinungsfreiheit einfach herrscht. Nicht einfach existiert, sondern herrscht, die absolute Macht dieser Konzerne uns zuzumüllen mit ihren Informationen. Über diese Freiheit müsste man also nicht zurückgehen, sondern hinausgehen und die Freiheit dieser privaten Medienkonzerne also beschränken, damit wir alle eine gesittetere Öffentlichkeit genießen können, die uns auch gesünder und ausgeglichener sein lässt als das gegenwärtige Theaterspektakel. Aber hier hinaus wollte ich genau, die Leute heute sind so eingeordnet, eingenordet in ihrer Schublade, bei der Arbeit, im Privaten, in der Familie, und es gibt gar kein Problem. Was hast du denn? Ist das doch alles klar, alles normal, aber eigentlich gibt es schon ein Problem im menschlichen Leben. Da ist diese Barriere des Todes, die Wand, auf die wir irgendwann dann zurasen. Ja, das ist klar, aber das ist ungerecht. Warum muss ich sterben? Das ist ein Problem. Der Mensch ist unzufrieden, sagt sich, ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, warum ist das Leben so und nicht anders. Ich bin geworfen in die Welt und muss mich zurechtfinden, aber irgendwann kommt der Tod. Und dieses Problem müsste man sich erst einmal stellen und sagen, ja, da ist was Problematisches am Leben. Unter den gegenwärtigen Bedingungen kommen wir noch nicht mal so weit, da überhaupt ein Problem zu sehen, sondern es hat ja... Warum? Ist doch alles normal. Man geht zur Arbeit, man hat sein Auskommen, uns geht es noch relativ gut hier im Freien Westen. Also, ja. Gut, aber mit diesem Wort muss ich vielleicht noch ein paar poetische Worte einläuten, aber weiß auch gar nicht, was oder wie oder wo. Also ich bin geschafft von dieser Exoterik hier, die nicht so mein Ding ist, also im Podcast, ja, leider. Ich gehe nicht gern aus mir raus, noch nicht mal meiner Freundin sage ich alles von mir. Und deshalb jetzt auch diese leichte Verstimmung, weil sie da meine esoterischen Sextheorien nicht versteht. Aber das ist ja normal, ist ja nicht schlimm. Trotzdem muss man es natürlich weiter versuchen, wenn man diese esoterische Ader in sich hat. Wie ich eben das euch auch sage, ja, auch ihr, auch unter euch gibt es sicher den ein oder anderen Esoteriker, der einfach nur mal die Minimal-Exoterik in Angriff nehmen müsste und für diese Schubladen schreiben, ja, die Nachwelt, die kannst du ja lesen, die wird ja auch einen viel größeren, viel weiteren geistigen Horizont haben. Ja, ich bin optimistisch, was die Revolution anbetrifft. Ich bin voll auf dem revolutionären Zug und muss natürlich auch diesen Optimismus hier verkörpern, dem Defetismus keinen Zentimeter Raum lassen, ja, weil ich hier auch diesen Vorbildcharakter habe, aber ja, bin heute wirklich überzeugt davon. Ja, gut, wie auch nicht, aber ich weiß nicht, was für ein Gedicht... Rombo, das war heute wild, das war wirklich, ja, da habe ich meinen wilden Gedankenkräften einfach freien Lauf gelassen und ich glaube, dazu passt dann auch Rombo. Liebe Grüße hier an alle, die Französisch sprechen und diese wunderbare Sprache können. Das lese ich jetzt hier aber nicht vor. Ja, ich glaube, ich lese das einfach mal vor, was mir so gefällt, was hier für ein Bild neben dem Gedicht gedruckt ist. Da sind manchmal Bilder oder Zeichnungen. Hier ist einfach ein nackter Hintern von einer Frau, glaube ich. Aber erkennt man nicht viel. Ein sehr schöner Hintern, der hier aber bedeckt ist mit Händen, und die Füße sind da wie so einer knienden Haltung, wie im Yoga heißt das die Haltung des Kindes. Da sitzt man ungefähr so da. Und da ist also dieser schöne, runde Hintern. Aber ja, nicht nur deshalb gefällt mir dieses Gedicht hier, sondern da illustriert es ja nur etwas, was auch in diesem Gedicht also zum Ausdruck kommt. Rombo schreibt hier: Meine tiefste Verehrung für meine Schwester Luise Vanille von Vorigem. Sie hat ihre blaue Sturmhaube der Nordsee zugewandt, der Schiffbrüchigen wegen. Für meine Schwester Leonie im Wald Aschbei, wow, was miefte und summte das Sommergras, der Hitze der Mütter und Kinder wegen. Und hier sind, nur kurz Kommentar, immer wieder diese drei Punkte am Anfang. Also dieses Gedicht heißt Meine tiefste Verehrung, Punkt, Punkt, Punkt. Und immer wieder zählt er hier also auf. Punkt, Punkt, Punkt. Für Lulu, Teufelsweib, die sich den Geruch der Betstunden aus der Zeit der Freundinnen und ihrer dürftigen Erziehung bewahrt hat. Der Männer wegen. Punkt, Punkt, Punkt. Für Madame X. Punkt, Punkt, Punkt. Für den Bengel, der ich war. Für diesen heiligen Kreis in Einsiedelei oder Sendung. Für die Gesinnung der Armen und für die höchste Geistlichkeit. Ebenso für jeden Kult mit einem solchen Ahnenkultplatz ausgestattet und solchen Ritualen, dass man sich völlig den Anhauchungen des Augenblicks oder dem Ernst der ureigensten Macken hingeben muss. Speziell heute Abend für die Circeto im hohen Eisglast, fett wie ein Karpfen und koloriert wie die 10 Monde der roten Nacht. Ihr Herz ist Ambra und Zunder. Damit mein einziges Gebet erfolge, stumm wie die Regionen der Nacht, und Taten werden folgen, so gewalttätig, dass sie diesen frostigen Irrsinn Lügen strafen. Koste es, was es wolle, aus vollem Halse, auch auf dem Trip ins Übersinnliche, und da erst recht. Kurz anschließendes kurzes Gedicht, war mir gerade nicht sicher, ob das dazugehört, aber egal. Hasch oder so heißt das. Hasch, Asch. Alle Abnormitäten überrollen die grausamen Gesten von Hortense. Ihre Einsamkeit ist die mechanische Erotik, ihr Überdruss Liebesdynamik. Liebesdynamik. Unter den wohlmeinenden Blicken der Erzieher hat sie sich fast zu jeder Zeit für die Volkshygiene verzehrt. Sie hat dem Elend Tür und Tor geöffnet. Dort in ihrer leidenschaftlichen Motorik zerfällt der moralische Körper des modernen Menschen. Grässlicher Kitzel der neugierigen Liebe auf blutigem Grund in Hydrogenhelligkeit. Hasch Hortense. Hydrogen. Ja, hier sind immer etwas komische Markierungen, immer wieder Worte groß, ganze Worte groß geschrieben, und deshalb lese ich da auch mit so einer Betonung vor, dass der eigentümliche Stil, das Brauchtum, nicht das Brauchtum, sondern der Stil, mit dem sich die Editoren dem Zeitgeist entgegenstellen und diese spezielle Note, Duftnote hier setzen. Und ich kann aber hier keine Note mehr setzen, liebe Leute. Also ich bin gesetzt, ich bin gesättigt. Meine Podcast-Lust, ja, die Lust an der Verausgabung hat sich hier erschöpft. Und es ist traurig, das festzustellen. Aber ja, da ist auch besser, jetzt schnell Schluss zu machen und nicht mehr sich lang rumzuwinden. Ja, liebe Hörer, wir werden einen Weg finden, wie ich euch kann langfristig binden. Das ist mein Wort zum Schluss und bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Mal. Bei Tischlein deck dich.